Und als nächstes begrüßen wir am Telefon Dr. Lisa Federle, unsere Radioexpertin. Hallo Lisa.
Grüß dich.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast, nachdem wir jetzt ja einige Monate pausiert hatten, aber an dieser Stelle natürlich jetzt auch noch hier on air. Herzlichen Glückwunsch auch noch an deine Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz.
Vielen Dank.
Und dass dir nicht langweilig wird, geht es jetzt auch in die zweite Welle sozusagen rein, könnte man schon fast sagen. Wie hat sich's jetzt für dich entwickelt seit Pfingsten bis heute Ende der Herbstferien?
Also wir sehen halt, dass die Zahlen wieder drastisch steigen und sich auch die Krankenhäuser wieder füllen. Und dass die Leute halt deutlich wieder schwerer erkranken. Und man hat ja im Sommer gehofft, dass das alles irgendwie sich im Sande verläuft. Aber wir haben von vornherein irgendwie versucht, uns auch auf den Herbst und Winter vorzubereiten und haben deswegen auch die Teststation und die Fieberambulanz stehen lassen.
Du hast schon recht anfangs der Pandemie gefordert, testen, testen, testen. So konnte man dich damals zitieren. Jetzt wird viel getestet. Ist das weiterhin dein Appell, auch zu testen oder sogar würdest du sagen, noch mehr testen, dass sich fast jeder in Deutschland irgendwie alle paar Tage testen lassen müsste?
Also das Problem ist, dass man sich gar nicht jeden Tag testen lassen kann, weil die Testkapazitäten fehlen. Aber nach wie vor ist mein Appell, dass man möglichst viel testet. Vor allen Dingen jetzt müssen wir umsteigen auf die Schnelltests, weil die Testkapazitäten der Labore deutlich begrenzt sind und die teilweise nur noch Patienten mit Symptomen testen lassen, beziehungsweise die Ergebnisse von denen auswerten. Insofern bin ich jetzt absolut dazu übergegangen, zu sagen, so viel wie möglich Schnelltests für Tübingen zu besorgen und für unseren Kreis, um die Leute eben durch Schnelltests dann wenigstens eine gewisse Sicherheit zu geben.
Die Bundeskanzlerin hat praktiziert, dass die Zahlen mit 20.000 pro Tag um die Weihnachtszeit kommen, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt haben wir erst Ende der Herbstferien und sind schon fast an dieser Zahl. Es fehlen nur noch 1.000 Neuinfektionen zusätzlich, dass wir diese 20.000er-Marke, wo auf Heiligabend geschätzt worden ist, erreicht haben. Denkst du, die Maßnahmen, wo jetzt schon getroffen worden sind, also jetzt nicht die, wo ab 2. November gültig sein werden, sondern die, wo es auch schon davor hier in Baden-Württemberg gab, mit weniger Leuten treffen, nur noch 10 Personen, 2 Haushalte oder ich weiß gerade gar nicht, Zahl komplett richtig auswendig, ob die schon ausreichend waren, um überhaupt so leicht zumindest diese Welle schon wieder einzufrieren und zu brechen?
Also das denke ich nicht, weil sonst würden wir ja nicht so massiv steigen. Also wenn das gereicht hätte, diese Maßnahmen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht, sondern wir hätten Zahlen, die irgendwie auf einem bestimmten Niveau sich halten würden. Und so ist es halt einfach nicht. Deswegen muss man natürlich auch nochmal andere Maßnahmen ergreifen. Wie genau die Maßnahmen immer aussehen, das muss man im Detail dann diskutieren. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich denke zum Beispiel, wäre für mich kein Drama, wenn draußen noch Stühle stünden und man auch mal raussitzen kann bei den Gaststätten, aber es ist natürlich schwierig und es hat gezeigt, dass wir uns offensichtlich an die Maßnahmen nicht genügend halten, sonst hätten wir nicht solche Zahlen jetzt.
Wie hoch wären die Zahlen, wären die Maßnahmen nicht gekommen, die jetzt schon gültig sind? Schätze, da wäre ein Riesensatz noch nach oben, dass man vielleicht sogar schon bei 40.000, 50.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hätten?
Also es zeigt ja, dass wenn man in einem Altersheim beispielsweise das einfach laufen lässt, und nicht rechtzeitig testet, dass dann eben plötzlich doch bis 40 Positive getestet werden, auch in unserem Kreis. Also insofern, wenn man es laufen lässt, das ist überhaupt gar keine Option. Also ich meine, jeder, der ein bisschen was davon versteht, weiß, dass wenn man es jetzt einfach so laufen lassen würde, dann hätten wir in kürzester Zeit die Kliniken so gefüllt, dass die am Rand ihrer Kapazitäten sind. Weil eins muss man auch mal überlegen, es ist nicht so, dass die Klinik grundsätzlich leer steht und alle Kranken aufnehmen kann, sondern es gibt ja auch noch andere Kranke, also außerhalb von Corona, die dringend ins Krankenhaus müssen und dringend versorgt werden müssen. Das bedeutet, die Kliniken haben nicht volle Kapazitäten, nur für Corona-Patienten. Also muss man schauen, dass man die Zahl der schwer Erkrankten möglichst reduziert bzw. möglichst niedrig hält.
Die Firma BioNTech aus Mainz möchte in den nächsten 2 Wochen die Zulassung in den USA beantragen. Das heißt, es gibt ja wieder Hoffnung auf diesen Impfstoff. Aber auf der anderen Medaillenseite sieht man auch, dass die Impfung von sehr vielen Menschen bis 2022 dauern würde. Was denkst du, wenn jetzt tatsächlich die Zulassung in Amerika kommt, wann überhaupt Deutschland damit rechnen kann? Weil Deutschland hat zwar auch jetzt mittlerweile eine Fallzahl, wo sehr hoch ist, aber noch nicht so hoch wie beispielsweise in anderen Ländern, Indien, Amerika und so weiter. Wie lange dauert es, bis die ersten Leute hier, die Risikogruppen zumindest, geimpft werden können?
Das ist schwierig zu sagen, weil das hängt davon ab, wie sich das jetzt in Amerika entwickelt. Und es wird auch davon abhängen, was CureVac macht und wann die mit dem Impfstoff auf den Markt gehen und überhaupt andere Firmen. Wenn ich jetzt so die Grippeimpfung betrachte, ja, dann gibt es bei uns ja auch viele Leute, die sich nicht mal trotz allen Warnungen jetzt gegen Grippe impfen lassen haben. Das heißt, es ist fraglich, ob wirklich so ein Ansturm gleich auf den Impfstoff sein wird. Das glaube ich erstmal nicht. Und dann, wie gesagt, muss man ja erstmal gucken, dass der Impfstoff für die Risikogruppen reicht und vielleicht auch für die Gruppen, die eben im Pflegepersonal sind und so weiter, ja. Und das wird dauern. Das wird definitiv dauern. Dann kenne ich einige, die auch noch Angst haben und sagen, so schnell lassen sich gar nicht impfen. Sie möchten erst mal wissen, dass das auch sicher ist, der Impfstoff. Das kann ich auch verstehen, solche Gedanken. Aber insofern glaube ich, dass wir nicht nur auf den Impfstoff setzen können, sondern wir müssen eine Kombi von allem machen, unseren Verstand und unsere Vernunft walten lassen, die anderen schützen und selber schützen, auf die Therapie setzen und eben dann auf den Impfstoff. Aber es ist nur eine Kombination von allem.
Jetzt redet man immer viel um den Impfstoff und die Hygienemaßnahmen, aber ein Medikament ist gar nicht so das Thema die letzten Monate gewesen. Wie sieht es dort aus? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, dass mal ein Medikament rauskommt oder ist es eher gar nicht in denkbarer Nähe?
Also sagen wir mal so, seit man weiß, was Corona machen kann, hat man ja schon mehr Möglichkeiten, auch medikamentös einzugreifen und geht ja auch schneller in eine Therapie rein. Insofern glaube ich, dass es auch da deutliche Verbesserungen geben kann und wird, dass es jetzt einfach das Medikament geben wird. Das fürchte ich, das wird nicht so schnell der Fall sein. Aber eine Kombination von Medikamenten, die das Outcome verbessern, gibt's ja jetzt schon.
Die Pandemie hat uns alle sehr herausgefordert von Anfang an. Denkst du, wir werden jetzt in Zukunft, die nächsten Jahrzehnte, öfters so eine Pandemie haben mit einem anderen Virus? Oder denkst du, das ist wirklich eine einmalige Jahrhundertherausforderung, der Coronavirus? Wir haben jetzt im letzten Jahrhundert, waren ja die großen Herausforderungen der Erste und Zweite Weltkrieg und auch natürlich die Wiedervereinigung hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, das ist eigentlich jetzt aktuell klar. Wir hatten schon mal eine Wirtschaftskrise vor einigen Jahren, aber Corona ist doch nochmal stärker. Denkst du, das wird auch so ein einmaliges Jahrhundert-Anstrengungsding sein, wo wir uns dagegen wehren müssen?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, durch die globale Mobilität, die einfach immer mehr geworden ist im Vergleich zu vor 50 oder 100 Jahren, ist natürlich so eine Ausbreitung auch viel schneller und viel weltweiter dann als früher. Und ich denke schon, dass wir einfach vorsichtiger sein müssen, aber ich hoffe jetzt nicht, dass in den nächsten 20, 30 Jahren sowas nochmal kommt. Aber selbstverständlich ist die Gefahr, die gibt es einfach, ja.
Diesen Sommer gab es keine großen Konzerte, außer ein Konzert von Tim Bensko. Dort wurde eine Studie durchgeführt in 3 unterschiedlichen Varianten, wie ein Konzert stattfinden könnte unter Pandemiebedingungen. Eine Phase hat sich herauskristallisiert, dass die gut geeignet ist. Dauerhaftes Tragen einer Alltagsmaske plus den Mindestabstand einhalten und plus das Konzert an Sitzplätzen durchzuführen und nur noch die Maske abnehmen, wenn man was isst oder was trinkt. Wie ist deine Meinung zu dieser Studie? Es ist nur eine Studie. Natürlich bräuchte man sicherlich mehrere Studien, um auch Unterschiede zu erkennen. Aber man hat zumindest in dieser einen Studie die Erkenntnis gewonnen, dass durchaus Großveranstaltungen möglich sind.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, wann ich eine Großveranstaltung durchführe. Ja? Im Sommer hatten wir kaum Fälle. Also wir haben im Sommer ja regelmäßig die ganzen Heime auch getestet und da gab es keine Fälle. Und dann ist natürlich auch das Infektionsrisiko sehr, sehr gering. Wenn ich aber natürlich eine hohe Prozentzahl habe oder höhere Prozentzahl an Fällen, dann ist das Ansteckungsrisiko auch höher. Also ich halte es im Moment für absolut absurd, von so Großveranstaltungen überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas durchzuführen, ja, selbst mit Maske und Abstand, weil das gar nicht möglich ist in der Regel, ja.
Also insbesondere Innenveranstaltungen siehst du dann kritisch. Könnte man jetzt beispielsweise irgendwie draußen eine Veranstaltung machen, wie einen klaren Weihnachtsmarkt, ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, weil dort ja auch Glühwein, Punsch im Spiel ist und auch der Abstand schwierig einzuhalten ist in kleineren Altstadtgassen. In vielen Städten gibt es ja auch kleinere Gassen und Weihnachtsmärkte sind ja bombenmäßig besucht, wissen wir ja aus den vergangenen Jahren. Aber vielleicht, ja, ein Adventssingen beispielsweise. Ja, Singen ist jetzt auch das
Blöde. Singen ist auch nicht so toll.
Aber wenn jetzt also jemand ein Gedicht vorträgt, beispielsweise ein paar Gedichte vorträgen möchte und dann viele drumherum stehen, wäre sowas sicher oder ist dort auch ein Infektionsgeschehen in hohem Ausmaß?
Also ich glaube, das Infektionsgeschehen ist überall, wo Menschen auf einem engen Platz oder Raum zusammenkommen und einfach die Abstandsregeln nicht wahren, teilweise die Masken nicht richtig tragen. Also die Masken gehen ja auch mit der Zeit kaputt. Ich sehe, dass manche Leute die ewig tragen, dann ist zum Beispiel bei so einer FFP3-Maske die Oberfläche dann gar nicht mehr sicher. Ja, manche tragen, also ich habe schon verschmutzte, dreckige Masken gesehen, wo ich gedacht habe, der trägt die schon seit 2 Monaten. Ja, das macht keinen Sinn, sowas natürlich. Das ist das eine. Das andere, was ich ganz interessant fand, ich war bei einer Bekannten, die mir erzählt hat, sie hat geheiratet und sie hat wirklich das Ganze alles versucht, unter Corona-Bedingungen abzuhalten. Und die hat mir ganz ehrlich gesagt, das ist nicht möglich. Sie hat es nicht hingekriegt, obwohl sie ganz streng eigentlich durchgegriffen hat. Aber diese Hochzeitsgesellschaft ist nicht in der Lage gewesen, sich dann irgendwann doch so distanziert zu verhalten. Also nur als Beispiel, dann rennt die Nichte halt zum Onkel und fällt dem um den Hals und solche Dinge. Und deswegen glaube ich, ist es ganz schwierig, uns so zu disziplinieren. Wir sind es doch nicht gewöhnt. Selbst ich merke das, dass mir das manchmal schwerfällt, jemanden nicht einfach zu umarmen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder so, ja. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und ich glaube, dass mit den Weihnachtsmärkten, also mir persönlich macht der Weihnachtsmarkt auch nicht so wahnsinnig Spaß, wenn ich noch nicht mal einen Glühwein trinken kann, ja. Und das ist ja alles sowieso abgesackt mit Getränken und Verpflegung und so weiter. Das gehört ja mit zu so einem Ereignis auch.
Eben hast du angesprochen, dass es Leute gibt, die sehr dreckige Masken tragen, die sehr lang dann schon angezogen waren. Wie oft sollte man die Maske wechseln und welche Tipps hast du zur Reinigung der Maske, damit man auch wirklich sich und andere schützen kann?
Also sobald eine Maske feucht geworden ist, ist die nicht mehr dicht zum Beispiel, ja. Sobald eine Maske, es gibt ja diese genähten Masken, die eine gewisse Oberflächenspannung wohl haben und Beschichtung haben, das sagt der Hersteller, nach 30 Mal waschen ist die nicht mehr sicher, ja. Also es kommt immer auf die Maskentypen und so weiter an. Deswegen kann man es nicht grundsätzlich sagen, aber so eine Einmalmaske, ja, die würde ich auf jeden Fall nach einem Tag nicht mehr tragen wollen.
Wie sieht es da mit den Stoffmasken aus? Kann man die, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich sich
mit
nicht...
Mit welchen Masken?
Die Stoffmasken, genau, die ganz normalen Stoffmasken, die es auch viel in den Läden gibt, im Einzelhandel zu kaufen.
Muss man halt regelmäßig auskochen, ja. Und sie sind besser als nichts, aber das kann man sich ja auch überlegen. Wenn die Maske die ganzen Viren abhalten soll, dann kannst du ja überlegen, wie viel da drin hängen, wenn ich die dauernd nicht wasche.
Was für Fehler passieren dann den Menschen meistens, wenn sie die Maske ausziehen?
Bitte nochmal, ich hab's nicht.
Was für Fehler passieren Menschen, wenn sie ihre Maske ausziehen? Weil viele tun ja die Maske auch nicht richtig abziehen.
Das ist das Nächste. Viele fassen dann die Maske da an, wo sie einen eigentlich schützen sollte, oder schmeißen sie dann irgendwie sonst wohin. Das ist natürlich genau das Gleiche. Da, eigentlich muss ich diese Maske dann entsorgen und gucken, dass ich nicht auch noch die Oberflächen berühre von der Maske, ja. Und mir die Hände gründlich waschen danach und desinfizieren.
Also im Endeffekt bringen zwar wahrscheinlich die Masken schon was, aber viele verwenden die Maske einfach nicht richtig. Was sagst du zu Leuten, wo jetzt die Maske beispielsweise nicht über die Nase tragen? Da gibt es ja auch immer wieder Leute.
Ich glaube, das sind Menschen, die einfach nicht verstanden haben, dass Masken sehr wohl einen Sinn haben, sehr wohl absolutes A und O sind in der jetzigen Zeit und einiges verhüten, ja. Also ich bin jemand, der die Maske total propagiert. Also ich finde es wichtig, Masken zu tragen und sie auch richtig zu tragen, ja. Und ich empfehle, dass das jeder auch mitmacht. Also ich empfinde es auch nicht als Vergewaltigung, eine Maske tragen zu müssen, ja. Ich meine, wenn ich im OP stehe, habe ich früher auch Masken getragen, ja. Mir blieb nichts anderes übrig, um den Patienten zu schützen. Wenn das alles Quatsch wäre, bräuchte man im OP ja auch nichts tragen, ja.
Was empfiehlst du den Leuten über den November, dass sie nicht in Langeweile untergehen, weil man darf sich ja jetzt nicht mehr treffen mit mehr als zwei Haushalten. Das heißt, viele werden auch wieder viel Zeit zu Hause bringen und vielleicht auch noch an ihrer Arbeitsstelle, je nachdem, wo sie beschäftigt sind. Was empfiehlst du den Leuten, dass sie die Zeit überstehen und dass es ihnen danach auch gut geht, falls wir zum ersten Adventswochenende wieder gewisse Lockung haben, was aber ja auch schon von einzelnen Politikerinnen und Politikern als nicht wahrscheinlich eingestuft worden ist?
Also ich bin mir da auch nicht sicher, ob wir da im Anfang Dezember andere Maßnahmen durchführen können. Ich empfehle den Leuten, sich trotzdem an den Kleinigkeiten des Lebens zu freuen. Ja. Ich sage jetzt mal ganz salopp, ich habe einen Kürbis von meinen Enkelkindern gekriegt, der ausgehöhlt ist und den habe ich mir jetzt hingestellt und schaue den an. Das ist jetzt blödsinnig irgendwie, aber es gibt so viele Kleinigkeiten auch und zu Hause sich gemütlich zu machen, an wo man Leben trotzdem lebenswerter leben kann. Ich weiß aber auch, dass für viele es gerade wirklich hoffnungslos aussieht, die eben kurz vorm Bankrott sind, die einsam sind, die alleine sind. Und da muss man schon schauen, dass man für die Menschen auch Lösungen findet. Wir arbeiten da gerade auch dran. Also gerade speziell bei den älteren Menschen, nicht nur denen in Heimen, sind wir gerade dabei, uns Pläne zu entwerfen, wie man denen helfen kann, dass die Kinder trotzdem kommen können und so weiter. Aber das ist natürlich alles sehr komplex und schwierig. Ja. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wir können nur als Gesellschaft jetzt zusammenhalten und gucken, dass wir einigermaßen das zusammen durchstehen. Und wir haben es in der Hand, wie viele Infektionen wir letztendlich hier haben werden.
Das ist doch schon mal ein guter Schlusspunkt, ein Appell. Vielen Dank, Lisa, für das heutige Gespräch.